willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast zur digitalen Transformation.
Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Fit for Digital Podcast Folge. Heute habe ich wieder einen spannenden Gast bei mir, die Inka Philipp. Und wir sitzen hier im wunderschönen Impact Hub in Stuttgart. Ein umgebauter Coworking Space heute, wo früher eine Fabrik war. Mega inspirierend, so dieses Old Work versus New Work, was heute auch Thema sein wird. Deswegen passt das richtig gut. Und ich freue mich, dass wir uns auch mal wieder vor Ort treffen. Das finde ich immer besonders schön, als wenn man das nur online und digital macht. Deswegen herzlich willkommen, Inka. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, gerne. Stell dich doch gern kurz vor am Anfang. Was muss man über dich wissen? Was darf man über dich wissen? Genau.
Ja, ich bin 33, ich bin Agile Coach und mega interessiert an so Agilitäts- und New Work-Themen. Und ich glaube, so eine Sache, die mich ausmacht, ist meine Neugierde für verschiedene Themen. Wenn mich ein Thema gepackt hat, so wie jetzt gerade das Thema Agilität und New Work, dann grabe ich mich da ganz tief rein und versuche immer mehr Wissen dazu aufzusagen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und dafür da ganz viel drüber zu lernen. Ich habe aber auch ganz viele verschiedene Interessen und versuche dann immer da irgendwie das Gleichgewicht zu finden zwischen verschiedenen Dingen nachzuverfolgen und dann aber auch tief reinzugehen. Genau, und vielleicht noch so eine Sache, wenn ich mich nicht mit dem Thema New Work beschäftige, dann bin ich eben viel auch in der Natur und beschäftige mich auch mit meinen Pferden, und das ist so ein ganz guter Ausgleich, weil die so ein ganz spannendes Gleichgewicht reinbringen und zwischen dem Wandel und der chaotischen Welt und da dann einfach so eine Ruhe reinbringen.
Mega spannend. Das mit den Pferden wusste ich noch gar nicht. Finde ich mega toll. Interessiere ich mich irgendwie auch ab und zu dafür, beziehungsweise möchte irgendwann mal ein pferdegestütztes Coaching machen. Ich finde das total interessant. Magst du vielleicht noch einen Einblick geben, wo du gerade so beruflich stehst? Du bist, glaube ich, gerade in so einer Zwischenposition zwischen einem alten Dasein, Job und einem Neuanfang. Genau, was möchtest du darüber sagen?
Ja, das ist schon ganz gut umschrieben. ich befinde mich gerade, ja, ich finde es immer schwierig, es in Worte zu fassen, tatsächlich so ein bisschen in so einer Zwischenphase. Ich habe Ende Mai habe ich meinen alten Job hinter mir gelassen und werde im September in was Neues reinstarten und habe mir da bewusst, aber als ich Ende Mai rausgegangen bin, diesen Weg eben offen gelassen, wo genau es für mich hingeht, und mir die Zeit genommen, da auch für mich selbst so den richtigen Weg zu finden und auch das richtige Unternehmen zu finden. Und jetzt liegt vor mir noch so ungefähr ein Monat, in dem ich noch, ja, ich will es nicht Freiheit nennen, ich glaube, die Freiheit hat man ja auch in einem Job, dann sich in verschiedene Richtungen zu bewegen, aber wo ich quasi, ja, so frei bin, dass es eben keine Anstellung gibt aktuell, und wo ich mich eben mit ganz vielen Themen beschäftigen kann. Und das waren super spannende Monate, die jetzt schon hinter mir liegen, und der Monat, der vor mir liegt, wird auch, glaube ich, nochmal richtig cool. Viele Leute kennenlernen durfte, viele auch über mich selbst lernen durfte und jetzt eben diesen Weg so gestalten konnte, wie ich das eben jetzt gemacht habe. Wie gesagt, ab September startet eine neue Anstellung im Bereich auch Transformation und wo ich als Consultant dann tätig sein werde. Aber ich habe mich jetzt auch nebenberuflich selbstständig gemacht und will da eben auch das Thema weiterverfolgen, weil so eine Sache, die mich antreibt, ist, dass ich möchte, dass eigentlich jeder Mensch in der Arbeit eine Arbeit finden kann, die ihn oder sie stärkt, die Energie gibt und da eben meinen Teil dazu beizutragen, auch im ganzen Sinne des New Work-Gedanken, den ja Fridtjof Bergmann auch geprägt hat. Ja, und deswegen möchte ich eben gerade in dieser nebenberuflichen Selbstständigkeit mich auch darauf konzentrieren, einzelnen Personen zu helfen, auch außerhalb vom Unternehmen, sich damit zu beschäftigen, wo findet jeder so seine Rolle in diesen ganzen neuen Arbeiten und was ist den einzelnen Menschen eben auch wichtig für einen Job oder wie kann man auch so das, wo man gerade ist, wo man vielleicht ja auch zufrieden ist, aber vielleicht nicht die 100% irgendwie hat, wie kann man das für sich selbst so gestalten und auch in Einklang bringen mit anderen Dingen, die einem noch wichtig sind, um da so die Erfüllung zu finden oder auch das Ganze gut ausfüllen zu können. Mhm.
Schön, das hast du gut umschrieben, was gerade so dich ausmacht, was dich umtreibt, was kommt. Ich bin auf dich aufmerksam geworden oder auf einen Kollegen von dir, natürlich durch die Aufgaben, die du bisher bekleidet hast, bis Mai, nämlich durch deine Tätigkeit als HR-Coach bei der Star. Und das verbindet uns beide, glaube ich, auch, weil wir beide da Wissen mitbringen zum agilen Begleiten von Teams, zur agilen Transformation. Und ich fand es ganz spannend zu erfahren, was ihr da gemacht habt, was du in deiner Rolle dort gemacht hast. Und deswegen schauen wir da vielleicht gleich einfach ein bisschen rein, gehen ein bisschen tiefer. Du hast in den letzten Monaten und Jahren ja diesen Transformationsprozess bei der Star als interner HR-Coach begleitet. Und ich finde es ganz spannend, mal zu erfahren, wie das gekommen ist. Also wie bist du in diese Rolle gekommen? Du bist ja nicht da in dem Unternehmen gestartet, sondern du hast dich da entwickelt. Und erzähl doch mal, wie ist das passiert?
Ja, ich glaube, das hängt auch ganz viel damit zusammen, was ich anfangs gesagt habe. Wenn mich ein Thema beschäftigt, dann tauche ich da ganz gerne tief rein und nehme mich dem an und versuche da auch wirklich in die Tiefe zu gehen. Und so ist es eben auch dort passiert. Also so meine ersten Berührungspunkte mit Agilität hatte ich kurz nachdem ich bei der Star gestartet bin. Ich bin direkt nach der Uni zu Star gekommen als Projektmanagerin. Da war Agilität, Selbstorganisation, New Work, keine Ahnung, kannte ich noch nicht die Wörter. Das existierte einfach nicht in meinem Wortschatz. Ja. Und dann hatte ich dort ein Projekt eben, wo wir sehr schnell dann festgestellt haben, dass wir nach Scrum arbeiten wollen. Und das waren so meine ersten Berührungspunkte. Und da habe ich mich schon dafür interessiert, bin dann da reingegangen, habe mir das auch angeeignet, habe dann auch war dann dort Product Ownerin, habe dann da auch eine entsprechende Schulung gemacht und so weiter. Also so die ersten Berührungspunkte, die ja viele irgendwie haben über Scrum.
Ja.
Und dann kam nach gar nicht allzu langer Zeit habe ich das Angebot bekommen, eine Führungsposition zu übernehmen in einem sehr großen Team von, wir waren damals fast 20 Leute. Und das hat mich so vor die Aufgabe gestellt, rauszufinden, wie mein Führungsverständnis ist. Und das hat mich ganz arg darin geprägt, was mich auch jetzt beschäftigt. Ein Schlüsselerlebnis war, kurz nachdem ich angefangen hatte, in dem Team war, kam eine Mitarbeiterin zu mir und hat mir ein Angebot hingelegt und hat so gesagt, mehrseitiges Angebot für einen Kunden, kann ich das so an den Kunden rausschicken? Und dann habe ich mir das durchgelesen, dann habe ich gesagt, ich kann das mir jetzt schon durchlesen oder ich habe es mir durchgelesen, hört sich alles gut an, aber ob das ist, was der Kunde möchte, das musst du ja selbst beurteilen können. Und sie war das einfach so gewohnt, dass man eben einem Vorgesetzten das Angebot vorlegt und dass ich das als auf Plausibilität prüfe und irgendwie nochmal lese, ob das alles verständlich ist und die Zahlen stimmen und so, gar kein Thema. Aber so, mich hat dann so das beschäftigt, dieses fachliche Wissen, das habe ich in dem Moment gar nicht. Und diese Entscheidung sollte doch bei der Person getroffen werden, die wirklich das beste fachliche Wissen hat. Und ohne dass ich das damals wusste, habe ich eigentlich schon so einen Grundsatz auch aus der Agilität angewendet. Und so kam das eben, dass ich dann immer mehr in diese Richtung einfach gegangen bin und auch so da ein bisschen Veränderungen in das Team reingebracht hat. Und wie es manchmal der Zufall so will, hat relativ zeitgleich auch das Transformationsprojekt gestartet innerhalb der Star. Und den Startpunkt hat eigentlich gemacht, dass verschiedene Pilotprojekte gesucht wurden, die sich mit den Themen beschäftigen sollten und einfach mal über einen bestimmten Zeitraum ausprobieren sollten, wie funktioniert das bei uns? Wie können wir verschiedene Dinge einführen? Was haben wir da für Learnings draus? Was können wir für Learnings draus ziehen, die dann eben fürs gesamte Unternehmen gelten? Und ja, da war ich dann relativ schnell dabei zu sagen, ja, das machen wir mit einem Team und sind dann da auch reingegangen. Und dann habe ich eben mit dem Team diese Transformation auch durchgemacht, die in eine ähnliche Richtung ging, in der ich mein Führungsverständnis hatte. Und das hat sich dann sehr, sehr gut zusammengefügt, so die Puzzleteile. Und da ich da dann eben auch so ein Engagement gezeigt habe und da immer tiefer rein wollte, mich mit den Leuten ausgetauscht habe, in Diskussion gegangen bin, stand dann so das Thema im Raum, ja, wir suchen interne Coaches, die eben für die weiteren Teams, die jetzt folgen sollen, für das gesamte Unternehmen, die dort eben als Coach agieren. Und so bin ich eben dann da reingekommen und habe dann bin dann erstmal natürlich das Thema zu lernen, wie geht es überhaupt, die Teams zu begleiten, was muss ich da als Coach auch machen, war ja auch eine ganz neue Rolle für mich. Und habe dann eben, ja, 2 Jahre lang verschiedene Teams begleitet, auch in ganz verschiedenen Themen auch begleitet, verschiedene Gruppen auch von Menschen, die jetzt nicht als Team zusammengearbeitet haben, die Führungskräfte waren oder so, dann auch eben unterstützt darin, den Weg zu finden.
Was war denn die Herausforderung oder die Ausgangsstellung dieser Pilotphase? Also du hast gesagt, durfte verschiedene Dinge ausprobieren, ging es darum, einfach neue Formen der Zusammenarbeit auszuprobieren oder Projektmanagement anders zu machen oder stand schon fest, dass man das Agile mit Scrum ausprobieren soll und ihr wart einer der ersten Teams oder genau, wie war das so?
Was als Überschrift eigentlich über allem stand, war ein zukunftsfähiges Führungssystem zu finden für das Unternehmen und die Idee war so, wir hatten einen Workshop, der über mehrere Tage ging, wo wir uns mit den Pilotteams oder mit Vertretern aus den Pilotteams eben verschiedene Methoden und Frameworks angucken konnten und dann entschieden haben oder jedes Pilotteam für sich entschieden hat, was
es ausprobieren möchte.
Genau. Da sind wir eben, also da war unter anderem war Scrum beziehungsweise Safe schon dabei, weil es ja wirklich auch was sein sollte, was auf das gesamte Unternehmen potenziell ausgerollt werden sollte. Das Thema kollegiale Führung und das Thema Holacracy waren so die Basiskonzepte, die eben da waren, für die wir uns entscheiden konnten. Und dann konnte man aber auch noch sagen, okay, wir addieren noch Dinge dazu, die uns zum Beispiel wichtig sind. In unserem Fall, mir ist das Thema Kommunikation total wichtig und das ist auch was ja in der Transformation entscheidenden Faktor ausmacht, haben wir eben dann noch einen gewaltfreier Kommunikationsworkshop mit dazu genommen, wo wir gesagt haben, das ist halt wichtig, gerade wenn wir in dieser Transformation sind, dass wir als Team lernen, auch entsprechend miteinander zu kommunizieren. Ja. Oder auch das Thema, das kam dann bei uns später, bei anderen schon früher, OKR mit dazu zu nehmen als neues Kennzahlensystem. Und so hat sich so jedes Pilotteam so einen kleinen, aus so einem Baukasten, ein kleines eigenes Konzept sozusagen erstmal für die erste Phase zusammengebaut. Und wir sind dann, wie gesagt, als Team gestartet mit dem Thema Holacracy und gewaltfreie Kommunikation.
Genau, und da ist das schöne Stichwort Holacracy. Da bin ich auf euch aufmerksam geworden über, ich glaube, einen LinkedIn-Artikel von einem ehemaligen Kollegen von dir, der ein bisschen einen Einblick gegeben hatte in die Reise, was da passiert ist und welche Erfahrungen, glaube ich, ihr mit der Art der Zusammenarbeitsorganisation, aber auch Entscheidungsprozesse sind ja auch ein Bestandteil davon, damit zu arbeiten. Und ich finde das so mega spannend, weil ich wenig Unternehmen kenne, gerade im deutschen Mittelstand, die so verrückt sind, das auszuprobieren, sage ich jetzt einfach. Und deswegen bin ich natürlich total neugierig. Was für dich so das Besondere war, oder ich weiß nicht, ob es auch einen guten Grund gibt, warum ihr euch als Pilotteam genau dafür entschieden habt, aber was ist denn so das Besondere für dich an dieser Methodik? Erste Frage und zweite, genau, was macht sie aus? Da müssen wir, glaube ich, auch nochmal reinschauen, weil für viele der Zuhörerinnen und Zuhörer ist es natürlich ein Wort, mit dem sie noch nichts anfangen können.
Ja, ich starte mal mit der ersten Frage. Tatsächlich war es so, dass oder unser Grund, und das ist auch was, wieso ich es immer noch auch als gutes Framework empfinde, war, dass es ein Regelwerk gibt, was existiert, auf dem man aufbauen kann. Bei anderen Frameworks ist es ja so, dass eben tatsächlich ein Rahmen eher vorgegeben, also es gibt einen Rahmen und den muss ich erstmal mit auch eigenen Regeln füllen. Und die Holacracy hat, und das ist vielleicht auch schon gleichzeitig ein Nachteil, weil es sehr bürokratisch auch teilweise empfunden wird, hat eine sogenannte Verfassung, in der eben schon die Regeln der Zusammenarbeit auch erstmal niedergeschrieben sind. Und wir haben das damals für uns als große Sicherheit aber empfunden, zu sagen, okay, da ist ein Regelwerk und das können wir jetzt einfach nehmen. Es war nicht so einfach, wie es vielleicht im ersten Moment sich dann auch angehört hat, und können dieses Regelwerk eben anwenden. Und da kommen wir dann auch direkt vielleicht zu der zweiten Frage. Was macht Holacracy eigentlich aus? Zum einen ist es ein rollen- und kreisbasierte Organisationsform. Und ein wesentlicher Punkt ist eben auch die Trennung zwischen dem Arbeiten in der Organisation und an der Organisation, die auch ganz strikt in den Meetingformen getrennt ist. Und das ist vielleicht auch das, was am eindrücklichsten am Anfang ist für die Menschen, die zum ersten Mal da drin eben arbeiten. Es gibt die sogenannten Tacticals, die finden auf einer wöchentlichen Basis statt. Und dort wird im Unternehmen gearbeitet. Das heißt, es werden Themen besprochen, sogenannte Spannungen, also es wird spannungsbasiert gearbeitet, die nicht optimal sind. Also Spannung im deutschen Sprachraum empfinden wir das immer als ein negatives Wort. Das kann auch was sein, ich habe eine Information und die fehlt meinen Kreis, meinen Teammitgliedern, damit sie optimal arbeiten können. Und dann kann ich zum Beispiel diese Information teilen. Und das kann aber auch was sein, hier ist irgendwas passiert, das läuft nicht optimal, da müssen wir wirklich dran arbeiten. Das hat eine große Spannweite, diese Spannung, und die werden dort behandelt. Außerdem schaut man sich zum Beispiel an, den Gesundheitszustand des Kreises. Man hat definierte Kennzahlen, die man sich zum Beispiel anguckt. Es gibt Projekte, die man sich eben anguckt, was ist da passiert seit dem letzten Tactical, und eben die durcharbeitet. Und da gibt's eben eine Agenda, die diese Verfassung vorgibt und der man dann ganz strikt folgt. Und das ist was sich für viele am Anfang unnatürlich anfühlt, was aber auch den großen Vorteil hat. Zum einen, man hat diese Agenda eben auch vorgegeben, man kann der folgen, kann sich da sehr gut dran orientieren, und durch die verschiedenen Regeln, die es gibt, ermöglicht es allen Personen im Team gleichgestellt, Themen einzubringen, Spannungen einzubringen. Was vor allem einen Vorteil haben kann in Teams, wo man ein sehr großes Ungleichgewicht hat zwischen sehr lauten und meinungsstarken Personen und Personen, die vielleicht stiller sind und sich gar nicht trauen, sich zu äußern. Oder man kennt ja so dieses klassische Thema in einem Meeting, dass sich dann Leute so auf die eigene, auf einen eigenen Themenpunkt so aufsetzen, sozusagen, zu sagen, ja, ich habe, man schildert irgendwas und dann kommt, ja, das habe ich auch erlebt und dann. Und dann geht es schon wieder weg von dem eigenen Thema. Und das wird eben durch dieses Regelwerk verhindert.
Also ich selber bin auch noch nicht ganz voll drin in dieser Organisationsform, Holakratie heißt es ja auf Deutsch, auf Englisch Holocracy. Das O und das A verwechsel ich selber auch immer, das ist also nicht schlimm, wenn man das noch nicht ganz verstanden hat. Ich versuche das jetzt aber gerade mal für mich so ein bisschen einzuordnen. Also für mich klingt das nach einem Organisationsrahmenmodell, dass ich quasi noch auf eine nächste Ebene hebe. Das heißt, es führt dazu, sich zu organisieren oder als Team, als Organisation weiterzuentwickeln, unabhängig jetzt von der Produktentwicklung in einem Scrum-Prozess, sondern es ist vielleicht noch eine Ebene drüber, ne, wo ich vielleicht in der Retro, kennst du ja auch, eher so drauf gucke, wie ist die Zusammenarbeit im letzten Sprint gelaufen? Gab es da Hindernisse? Gibt es da irgendwie Dinge, die vielleicht auch darüber hinaus uns gerade blockieren? Ist das für mich oder hört sich das für mich so an, als ob das nochmal ein anderes Format ist, um mehr Teamentwicklung oder organisationsentwicklungsbasiert sich weiterzuentwickeln, ne, oder besser aufzustellen, Dinge zu verändern?
Genau, also im Endeffekt das, was wir ja auch in den Projekten machen, zum Beispiel auch eine Produktentwicklung kann, kann sein, dass ein Kreis sich zum Beispiel mit einer Produktentwicklung auch beschäftigt. Das können Dinge sein, die eben in diesen sogenannten Tacticals, in diesen operativen Meetings besprochen werden. Und dann gibt's, wie du sagst, eine weitere Ebene, die sich ja außen rum legt sozusagen. Das ist das Arbeiten an der Organisation. Das heißt, teilweise auch aus diesen Spannungen, aus so einem Tactical heraus, dass man sagt, zum Beispiel, uns fehlt eine Rolle. Oder es ist nicht ganz klar, wer diese Aufgabe übernimmt. Und dann dieser Kreis, dieses Team, die Möglichkeit hat, selbst daran zu arbeiten und zu sagen, wir brauchen also eine Rolle zu entwickeln, diesen Vorschlag reinzubringen, neue Accountabilities dazu zu nehmen, also Zuständigkeiten für eine Rolle mit dazu zu nehmen und die dann eben auch mit einzuführen und die dann direkt in diesen Kreis hineinzuentwickeln. Vielleicht da auch noch so das Thema, was ist jetzt eine Rolle, was eine Stellenbeschreibung? Rollen sind viel feingranularer als eine Stellenbeschreibung. Mhm. Also eine Stellenbeschreibung hat ja so die ganzen Tätigkeiten, die dahinter sind. Und in der Rolle schauen wir, also eine Person kann auch mehrere Rollen haben oder eine Rolle kann von verschiedenen Personen gefüllt werden. Schaut man, wie kann man diese diese Zuständigkeiten in Rollen auch zusammenfassen. Und da soll jetzt nicht so eine Litanei an irgendwie 20 Zuständigkeiten für eine Rolle stehen, sondern wirklich auch pointierter reinzugehen und zu sagen, okay, eine Rolle hat vielleicht 5 bis 7 Zuständigkeiten, Accountabilities und hat auch einen Zweck und also einen Purpose eben, den diese Rolle erfüllt, warum wir die brauchen, damit wir eben unser Ziel in diesem Kreis erreichen können. Und wenn man da eben dann merkt, man braucht noch mehr, dann gibt es eben die Möglichkeit, dieses, das ist dann ein Governance-Meeting zu machen, um dann diesen Vorschlag reinzubringen und das dann in den Kreis zu etablieren. Wir bewegen uns jetzt gerade so in der Beschreibung innerhalb von einem Bereich. Da gibt es dann natürlich auch noch Möglichkeiten, zum Beispiel zu sagen, dass man in einem höheren, in einer anderen Ebene sozusagen, dass da was fehlt. Da gibt es dann auch noch Kommunikationswege, die eben dieses Regelwerk dann auch befasst. Aber
Für
ja,
zu tief
ist halt, genau, ja, die Verfassung ist sehr ausführlich. Da steht eben viel drin. Und das war eben auch das, was uns damals so gecatcht hat, wo wir gesagt haben, okay, da haben wir irgendwie was, mit dem können wir arbeiten. Mhm. Und das hat sich für uns auch dann bewahrheitet. Am Anfang sind wir halt reingegangen, haben Rollen definiert und haben diese Meetings gemacht. Und dann kommt eben mit der Zeit nach und nach, kommt man dann immer mehr eben auch wirklich da rein, das Ganze zu leben. Und dadurch entwickelt sich dann auch eben ein anderes Mindset auch und die Entwicklung eben so rum anzugehen. Ist sicherlich auch nicht für jeden, für jede Organisation, jedes Team der richtige Weg. Ich habe das sehr zu schätzen gelernt und auch da, ich glaube, es gibt kein richtig oder falsch. Und es gibt auch Nachteile, die Holacracy mit sich bringt, und ich kann die auch so nutzen, dass ich trotzdem weiter in der Hierarchie hängen bleibe und die halt dann dort irgendwie in den Rollen drin habe. Aber es bietet eben auch ganz viele andere Möglichkeiten, und es gibt auch verschiedene Dinge, die ich mit reinnehmen kann. Du hast jetzt auch schon das Thema Scrum angesprochen. Zum Beispiel auch zu sagen, als zusätzliche Form nutzen wir noch eine Retro, weil uns das irgendwie wichtig ist, die wollen wir unabhängig von dem Tactical zu machen, kann man das als Regel mit reinnehmen in die Zusammenarbeit und eben diese Regeln der Zusammenarbeit auch festlegen. Oder eben das Thema OKR und sagen, unsere Kennzahlen basieren eben auf den Objectives and Key Results. Oder zu sagen, wir arbeiten mit einem Kanban-Board zusammen. Und das sind alles Dinge, die ich dann bedarfsorientiert auch mit reinnehmen kann und die im Endeffekt auch jedes Team, jeder Kreis für sich selbst dann finden kann, die eben dienen, dem besseren Arbeiten, dem besseren Ergebnis, diesen Purpose eben zu erreichen. Und das ist vielleicht auch was Grundsätzliches in der Transformation. Die Werkzeuge, die wir haben, seien das irgendwelche Frameworks, seien das irgendwelche Methoden oder sonst irgendwas, die müssen den Teams dienen, die müssen der Organisation dienen und nicht andersrum.
Ja, ja.
Wir sind nicht dafür da, damit wir jetzt strikt diese Verfassung befolgen. Ja. Und da haben wir sicherlich auch nicht immer alles, also wenn man da einen hinsetzt, der diese Verfassung geschrieben hat und der sich das ein oder andere angeschaut hat, dann ist das sicherlich nicht alles immer 100% regelkonform gelaufen. Aber darum geht's ja nicht. Also das ist ja genauso wie Scrum. Nur strikt nach den Regeln zu arbeiten, heißt nicht, dass ich dann das bessere Ergebnis rauskriege.
Ja, auf jeden Fall. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, bietet dieses Modell der Zusammenarbeit, der Organisationsentwicklung im Prinzip auch die Möglichkeit zu sagen, wir haben jetzt im Kreis irgendwie Abhängigkeiten oder Probleme festgestellt, die aber auf einer nicht höheren Ebene gelöst werden müssen, dass man dann dafür auch den Raum hat, weil das ja oft dann irgendwie untergeht, man scheitert dann irgendwie daran, dass eine Beziehung zum Kunden kompliziert ist oder die Zusammenarbeit mit diesem externen Stakeholder super schwierig ist, und dann ist man aber irgendwie so gefangen, dass man dafür keine Lösung findet, weil es von oberer Ebene jetzt in einer klassischen Organisation irgendwelche Entscheidungsdinge braucht oder Veränderungen. Gibt es quasi außerhalb dieser Teamkreise noch so Kreise, wo dann Vertreter dieser verschiedenen Unterkreise zusammenkommen?
Ja, also es gibt eine Verschachtelung der Kreise sozusagen, und in jedem Kreis gibt es zwei Rollen, die vor allem die in einer Wechselwirkung eben in den nächsten Kreis sozusagen reingehen. Das ist einmal der sogenannte Leadlink und einmal der Replink, und die sind eben dafür da. Also, und es sind deswegen auch zwei, damit es nicht, wenn wir jetzt wieder in die klassische Organisation oder in die klassische Hierarchie gehen und zu sagen, ich habe den Teamleiter zum Beispiel, der nach außen kommuniziert, mit der nächsthöheren Ebene sozusagen, dann ist der immer
der Flaschenhals.
Genau, und der muss immer in beide Richtungen gehen. Also der, und das ist ja auch das, was man so klassisch in dieser Sandwich-Position immer sagt, da ist der irgendwie hat er halt einfach irgendwie eine total schlechte Position, weil einerseits kriegt er sozusagen Druck vom Team und andererseits Druck von den Vorgesetzten dann wiederum. Und in der Holacracy ist es eben so, dass die sich so die Bälle dann so ein Stück weit zuspielen. Der eine kommuniziert raus und der andere nimmt mit rein. Und dadurch eben auch so ein Gleichgewicht eben entsteht.
Spannend.
Und dann ist es eben wieder so, dieser nächsthöhere Kreis hat dann auch die gleichen Meetings, die ich jetzt beschrieben habe. Und dort finden dann eben auch Tacticals statt. Dann kann ich das mit reinbringen zum Beispiel oder auch ins Governance-Meeting. Aber was auch gilt, und das ist das Wichtigste, glaube ich, auch nochmal das so mitzunehmen, zu sagen, alles, was im Tactical besprochen wird, kann auch außerhalb besprochen werden. Also ich kann auch eine informellere Ebene nehmen und das mit jemandem besprechen. Ich muss jetzt nicht eine Woche warten. Wenn jetzt in deinem Beispiel der Kunde da sitzt und irgendwie dringend was braucht, dann muss ich nicht eine Woche warten, bis ich das dann im Tactical mit jemand anderem bespreche. Oder wenn ich als Kreismitglied was brauche, zum Beispiel von einem anderen benachbarten Kreis oder so, wie auch immer, dann kann ich auch dort das direkte Gespräch suchen. Und das Thema Transparenz ist halt auch ein sehr wichtiges. Das heißt, alle Rollen mit ihren ganzen Zuständigkeiten und so weiter sind für alle transparent einsehbar. Das heißt, ich kann auch dann selber sehen, ah, okay, weiß ich nicht, ich brauche jetzt hier vom Marketing irgendwie irgendwas Bestimmtes, ein One-Pager zu einem Produkt oder so, sage ich jetzt mal. Und dann sehe ich, ah, okay, hier ist der und der dafür zuständig. Und dann kann ich auch direkt auf den zugehen und kann sagen, hey, ich habe gesehen, hier deine Rolle ist so und so, wenn ich das jetzt nicht, nicht sowieso schon weiß. Kann dann mir diese Informationen auch direkt holen. Also es gibt da auch kein Verbot, irgendwie miteinander dann zu sprechen. Und das ist natürlich auch was, was uns entgegenkommt, wenn das dann wirklich gelebt wird auch, wegzukommen von diesen klassischen Silos. Weil oft wird auch gedacht so, ja, wir haben ja jetzt halt diese Kreise, dann existieren die Kreise nebeneinander her, dann habe ich ja neue Silos gebildet, die haben jetzt nur einen anderen Namen bekommen. So, dann haben sie halt jetzt irgendwie statt ein Kästchen drumherum, haben sie jetzt einen Kreis drumherum. Aber dieser Grundsatz gilt halt auch. Ich kann alles auch außerhalb von Tacticals und im direkten Gespräch halt lösen. Und mein Hauptziel als Mitarbeiter, als Mitglied dieses Kreises ist immer, den Zweck, den Purpose zu erfüllen, den wir als Kreis uns
gegeben haben.
Genau.
Ah, okay. Spannend, jetzt habe ich noch ein bisschen besseren Einblick. Hab da auch gleich noch eine Frage zu, genau, wie ihr das bei der Star dann quasi gelebt habt. Aber würde vorher gerne noch mal aus deiner Perspektive fragen, wie hast du das erlebt, diese neue Art mitentscheiden zu dürfen, mitbestimmen zu dürfen? Es gibt da auch noch genau verschiedene Formate, wie Entscheidungen getroffen werden. Hat das Energien freigesetzt und Kreativität oder ja, war das total schwierig, sich da reinzufinden? Magst du da so ein bisschen genau was zu sagen? Also wie war das für dich?
Ja, absolut. Also ich muss sagen, natürlich braucht das seine Zeit und vor allem, ich spreche ja jetzt immer aus sozusagen aus zwei Perspektiven. Einmal war ich natürlich als Agile Coach dabei, die Transformation zu begleiten. Einmal war ich selbst Führungskraft. Ja. Und ich war sicherlich von Anfang an eine Führungskraft, die relativ früh auch Entscheidungen mit ins Team reingegeben hat. Und dann da auch sozusagen diese Entwicklung mit unterstützt hat. Und damit steht und fällt das ganze Thema, dass auch die Führungskräfte, die eben in so ein Thema mit reingehen, dann auch sich diesen Möglichkeiten öffnen. Und das ist für viele natürlich ein großer ein großer Prozess, weil wenn ich das 20 Jahre lang immer derjenige war oder diejenige war, die Entscheidungen treffen musste, durfte, sollte, wie auch immer man das empfunden hat, dann ist das jetzt natürlich plötzlich was ganz anderes, auch dieses Vertrauen dann zu schenken. Deswegen ist es teilweise ein längerer Prozess für die Teams, der auch begleitet werden muss und auch vor allem die Führungskräfte dabei begleitet werden müssen, auch sich diesen ganzen Ängsten und diesen Widerständen, die da hochkommen, zu stellen und dann daran zu arbeiten. Wenn es aber dann soweit ist, und das habe ich gerade in meinem Team eben auch beobachtet, dann kann das ganz viel, ja, wie du sagst, Energien freisetzen und das Team einfach auch so dieses Gefühl auch von der Selbstwirksamkeit zu geben und eben nicht nur irgendwie das winzige Rädchen im System zu sein, was halt irgendwie macht, was da irgendjemand sagt, aber auch der Sinn und Zweck dahinter nicht verstanden wird, sondern wirklich auch mitentscheiden zu können und damit auch ein viel größeres Commitment den Themen gegenüber dann einzunehmen und eben nicht nur irgendwas schnell runterzuschreiben und zu sagen, naja, im Endeffekt hält ja jemand anderen den Kopf dafür hin oder muss ja eh nochmal drüber schauen und so, sondern auch diese Verantwortung zu übernehmen. Und das ist für mich auch so ein Moment, wenn sowas passiert und man das beobachten kann, dann wie das sich langsam verändert, der für mich selbst wahnsinnig viel Energie dann auch freisetzt und dann irgendwie auch so zeigt, was das alles tun kann für die Menschen und damit dann auch für die Organisation. Und Ja, man kann dann auch beobachten, du hast ja den Entscheidungsprozess in der Holacracy gerade schon angesprochen. Das ist der integrative Entscheidungsprozess. Das heißt, es gibt, also eigentlich kommt es daher, dass am Ende von einem Vorschlag in einem Governance-Meeting, das heißt, wenn wir an der Organisation arbeiten und jetzt zum Beispiel ein neuer Rollenvorschlag kommt, dass alle, die mit dabei sind, in dem Meeting, alle, die eben auch Kreismitglieder sind, gefragt werden, siehst du in deiner Rolle einen Schaden, den dieser Vorschlag verursachen könnte? Und das gibt zum einen den einzelnen Personen eine Verantwortung, mitzuentscheiden, aber es gibt auch eben diese Möglichkeit zu sagen und dieses vielleicht dieses Gefühl, was man manchmal hat, wenn irgendwas nicht so gut läuft, nochmal in Worte zu fassen und zu sagen, ja, ich denke, das kann einen Schaden verursachen, weil.
Oder
Und
man denkt weiter, weil wenn ich nur frage, bist du damit zufrieden, ja oder nein? Dann ist es eher so der Moment vielleicht, aber wenn ich so eine Frage nach Schaden stelle, dann muss ich ja wirklich unternehmerisch denken. Ja, also
genau.
im Prinzip fordert das schon ein, diese Fragestellung.
Ja, genau. Und das eben dann auch dann dieses Mitdenken mit zu fördern und ja auch das ganze Thema noch mehr zu eigen zu machen auch und diese Verantwortung dann auch zu fühlen und dann die auch einzugehen. Und was ich da beobachtet habe bei auch verschiedenen Teams in verschiedenen Stadien, je nachdem, wie weit die schon waren in ihrem Mindset und in ihrem, ja, selbstorganisatorischen Denken, sage ich mal, kommen dann auch viel häufiger Einwände. Und es wird nicht nur einfach so abgenickt, nee, nee, passt schon, mach halt mal, sondern dann werden halt Einwände geäußert. Und dann ist es auch das empfindet das Team irgendwann auch gar nicht, also eigentlich. Es ist was Gutes und so wird es dann auch empfunden und es wird nicht so als Störfaktor empfunden. Da kommt jetzt schon wieder irgendwie jemand, der meckert und der hier irgendwie noch seinen Senf dazugeben möchte, sondern es wird wirklich als was Positives, als ein positiver Beitrag empfunden. Und andersrum kann es auch immer sein, dass der Einwand, den jemand äußert, als nicht valide empfunden oder nicht empfunden, sondern wirklich als nicht valide sich herausstellt, weil dafür gibt es dann so ein paar Fragen, die man eben durchgeht. Und wenn dann eben rauskommt, das ist valide, dann wird das Ganze integriert. Wenn aber rauskommt, dieser Einwand ist eben nicht valide, dann ist es auch gar nichts Schlechtes. Dann heißt es irgendwie nicht so, ja, jetzt hast du hier umsonst,
Die Zeit uns
genau,
geklaut.
die Zeit geklaut und rumgemosert und so, sondern dann ist es so, ja, okay, gut, dann sind wir uns jetzt auch nochmal sicherer, dass der Vorschlag in die richtige Richtung geht. Und das ist auch nochmal was man einfach dann auch wiederum in anderen Bereichen anwenden kann, in anderen Prozessen, wo man sagt, wir nutzen diesen integrativen Prozess eben, um andere Entscheidungen auch zu treffen und uns da wirklich nochmal diese Frage auch zu stellen und wirklich nicht zu sagen, ja, habe ich jetzt einen Einwand, nein oder ja, sondern zu sagen, sehe ich einen Schaden? Weil das ist einfach nochmal ein viel größeres Ausmaß. Um dann eben auch zu schauen, treffen wir eben gerade eine Entscheidung, die für die Organisation und für den Weg, den wir gehen wollen, der richtige ist. Ist auch ein Thema, was man tatsächlich auch sich im Privaten stellen kann. Also da auch so diesen Übertrag zu machen, so Dinge, die man auch aus diesen Themen lernt, zu sagen, ja, ist es ein Schaden, wenn ich jetzt irgendwas tue, wo ich mir jetzt eben nicht sicher bin?
Ja, fördert es vielleicht nicht auch sogar die Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen? Weil wenn ich keine Zustimmung habe, sondern irgendwie so ein Bauchkrummeln, ich merke irgendwie, ah, das fühlt sich nicht richtig an, dann führt die Frage ja dazu, nach dem Schaden, dass ich tiefer schauen muss, warum habe ich dieses Gefühl, ne? Und was steckt eigentlich dahinter? Und warum fühlt sich das für mich nicht gut an? Weil, ne? Das heißt, man schaut tiefer in sich selbst vielleicht und versucht dann, das eben auf einen möglichen Schaden zu übertragen, ne? Irgendwie so,
Ja,
der.
weil du musst es auch ja dann begründen,
Ja,
warum und was ist
genau.
denn der Schaden, der passieren könnte. Und eben die Fragen, die ich gerade schon erwähnt habe, die dann eben auch gestellt wird, um zu schauen, ist es valide oder nicht valide, fördern das Ganze auch nochmal, sich nochmal damit auseinanderzusetzen. Und nach einer Zeit kenne ich das ja auch dann schon, dann kann ich das auch so ein bisschen für mich selbst schon durchspielen, wenn ich irgendwie merke, oh, das passt mir jetzt irgendwie nicht.
Ja.
Liegt es jetzt vielleicht auch tatsächlich an mir selbst? Passt da irgendwie was nicht? Fühlt sich, keine Ahnung, mein Ego zum Beispiel jetzt irgendwie gerade angekratzt oder so? Oder ist es wirklich was, was auf die Organisation gesehenen Schaden verursacht? Und da entwickeln dann auch die einzelnen Mitglieder einfach auch so eine Routine für sich selbst und lernen einfach, sich viel mehr mit diesen Themen dann auseinanderzusetzen.
Ja. Super interessant. Jetzt ist natürlich die Frage, die sich stellt, ihr habt das für euch als Pilot im Team ausprobiert. Ist dieses Organisationsmodell am Ende komplett übernommen worden für die komplette Star oder bist du gegangen, wo dieser Prozess noch an einem Übergangsstatus war?
Also es wurde dann nach diesem Pilotteam-Phase oder es waren dann insgesamt, haben wir zwei Phasen gemacht, wurde die Entscheidung getroffen, dass Holacracy als Basismodell für alle eben gelten soll und dass eben alle auf jeden Fall ihre Rollen und ihre Kreise eben definieren müssen in den einzelnen Bereichen. Und da waren wir, als ich gegangen bin, auf einem sehr guten Weg. Und dann ist natürlich wiederum die Frage, und das ist natürlich auch eine Frage dessen, was einen Bereich eben tut und was ein Team auch für, was ein Team eben macht, wie die zusammenarbeiten, wie tief sie dann da reingehen und das wirklich adaptieren oder ob es eben dabei bleibt, dann zu sagen, es sind eben nur, es sind eben Rollen definiert und wir machen vielleicht die Meetings oder ob dann noch weitere Dinge dazukommen, wo man dann sagt, ja, hier wollen wir noch weitergehen und in einem Bereich zum Beispiel sind wir dann auch so weit gegangen, wirklich diese auch so Führungsrollen, die es eben gab, dann richtig aufzusplitten und die dann auch an einzelne verschiedene Mitarbeiter zu verteilen. Das ist natürlich nochmal ein viel tiefer greifender Schritt, der gar nicht am Anfang passieren kann eigentlich, weil das eben für alle Beteiligten nochmal ein viel größerer Schritt ist. Und da waren verschiedene Teams eben auf dem Weg, da hinzukommen. Und da ist halt die Frage, ist es überhaupt was für alle Bereiche? Weil die Star als Unternehmen ist ja sehr variantenreich in den Produkten und so weiter. Und dann ist das manchmal auch vielleicht gar nicht sinnvoll, da dann ganz in die Tiefe zu gehen. So.
Genau. Kannst du vielleicht ganz kurz, das haben wir nämlich vergessen, genau sagen, welche Produkte oder welche Themen euch da beschäftigt haben? Also was war der Kern eurer Arbeit vielleicht?
Ja, also die Star Corporation besteht aus mehreren GmbHs, die alle unterschiedliche Produkte oder Dienstleistungen eben anbieten. Und ich würde es mal so den Rahmen aufspannen zwischen einer Kabelfertigung bis hin eben zu einer Mediendienstleistung oder Programmierung von E-Commerce-Shops zum Beispiel. Und ich glaube, dass diese Spannweite zeigt schon, wie variantenreich eben auch die Arbeitsweise der einzelnen Bereiche auch ist.
Ja, genau. Aber die Idee ist quasi gewesen, oder gibt es ja auch Vorbilder, Beispiele in anderen Teilen der Welt, dass man eben diese Art der Organisation komplett ausprobiert in allen Bereichen, ne? Und sich damit quasi eine neue Form der Zusammenarbeit, der Organisationsstruktur quasi auch gibt. Ne? Es ist eine Strukturform, die quasi eine Alternative zur klassischen hierarchischen Pyramide zum Beispiel darstellt. Genau, cool. Das ist super spannend, denn da müsste man jetzt einfach sagen, mit den Kollegen, die noch, die einfach da sind, die jetzt weiter diesen Weg gehen, müsste man nochmal in 5 bis 10 Jahren reden und gucken, wie ist es gelaufen. Ist ja auch an der Stelle einfach immer eine Reise und auch das wird weitergehen. Deswegen könnte ich ja mal gucken, ob ich dann nochmal reinleuchte in ein paar Jahren, wie weit der Prozess ist oder ob er sich noch verändert hat. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen in deine Rolle als interne Transformatorin reinleuchten. Du hast die Teams bekleidet, hast du gesagt, als Agile Coach. Du hast Teams unterstützt, ich sage jetzt mal, selbst organisierter zu werden, Verantwortungsräume zu nutzen, Entscheidungsprozesse anders zu machen. Hattest du so einen Moment oder zwei, wo du irgendwie so wie so eine Erweckung hattest oder wo du so gedacht hast, boah, das ist jetzt echt verrückt, was da passiert ist, das hätte ich nicht gedacht, oder das, was da möglich ist, hat mich total vom Hocker gehauen. Keine Ahnung, hattest du sowas?
Ja, also ich hatte mehrere so Momente eigentlich auf der Reise auch, wo ich immer wieder so gemerkt habe, was macht das so mit den Menschen. Und so meinen persönlichen Moment habe ich ja vorhin schon erzählt, so wo mir das so dieses Entscheidungen werden da getroffen, wo der Experte quasi sitzt, klar geworden ist. Das war so, glaube ich, mein erster Moment, wo ich so wirklich das Thema verstanden habe. Und wir haben im Team ganz am Anfang eben von dieser Pilotteamphase haben wir einen Rollenworkshop gemacht, das um einfach diese Rollen festzulegen, die wir eben als erstes Rollensetup quasi so nutzen wollen. Und da sind wir dann alle rausgegangen, also jeder hat so seine Tätigkeiten aufgeschrieben und dann haben wir die zu Rollen zusammengeklustert und ist dann so rausgegangen. Und zum einen mit diesem Gefühl so, boah, was wir alles leisten eigentlich, das mal sichtbar zu machen. Und dann auch sich nochmal darüber bewusst zu machen, dass wir vielleicht im Alltag auch schon so Rollen annehmen, unbewusst.
Ja.
Und dass wir das jetzt nochmal sichtbarer machen. Und das hat uns echt erstmal so einen ersten Push tatsächlich gegeben. Und mein letzter Moment und für mich auch tatsächlich der mit der meisten, ich glaube mit der meisten Emotion auch so belegt, war, ist noch gar nicht so lange her, letztes Jahr, Ende letzten Jahres, haben wir eben in dem Bereich, also ich komme ja aus dem Medienbereich, haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, der soll eben ganz neu auch nochmal aufgestellt werden und haben alle Führungsrollen, die es eben gab, egal in welcher Führungsebene auch, bis hin zur Geschäftsführung aufgegliedert nach Tätigkeiten und auch da nochmal Rollen draus geschnitten und haben die dann untereinander verteilt und sind uns da auch nochmal viel bewusster geworden, dass eigentlich wir unterschiedliche Aufgaben auch haben in den unterschiedlichen, also auch wenn wir jetzt nochmal an die klassische Struktur denken, in den unterschiedlichen Ebenen und dass aber jeder, der diese Position auch füllt, unterschiedliche Stärken hat, Schwerpunkte setzt und dass es doch eigentlich viel, viel besser ist, wenn wir die in Tätigkeiten aufgliedern und dann sagen, zum Beispiel das Thema interne Kommunikation, die wird für alles von den Leuten gefüllt, die wirklich, die gut sind im Thema Kommunikation und denen das wichtig ist. Und nicht das, was man eben so im klassischen Management eben hat. Ja, du füllst halt
die Stelle.
Genau, du hast halt die Stelle und du musst halt alle Aufgaben erfüllen. Und das geht vom Controlling bis zur Kommunikation. Und das ist ja ganz normal, dass ein Mensch dann unterschiedliche Stärken hat und dann fällt vielleicht irgendwas hinten runter, einfach weil die Prioritäten anders gesetzt werden. Und da sind wir, glaube ich, so gestärkt, also auch als Team so gestärkt aus diesem Workshop oder aus diesem Tag rausgegangen und hat dann auch nochmal gezeigt, was alles möglich ist und einfach da auch wirklich nochmal eine Ermächtigung gegeben den einzelnen Personen, die dann die Rollen gefüllt haben, auch wirklich dafür einzustehen und ich muss nicht irgendwo hingehen und eine Mail mit jemandem abstimmen, wenn ich jetzt die Rolle Kommunikation habe, dann habe ich das, die Aufgabe, dann ist das meine Aufgabe, meine Accountability und auch mein Purpose, die Mitarbeiter zu informieren.
Das hört sich für mich jetzt so an, als ob ihr dann auch eure Stellen abgeschafft habt oder habt ihr im Prinzip, also genau, wie war das? Also ihr habt einfach mal aufgemacht, was ihr tut bei euch im Team, habe daraus Aufgaben definiert und habe dann geschaut, welche Rolle oder genau, wer übernimmt welche Aufgabe, was welche Rolle resultiert aus diesen verschiedenen Aufgaben. Genau, aber hat sich das am Ende auch auf eure Struktur oder eure Jobbezeichnung, Rolle im Unternehmen ausgewirkt?
Ja, also die Rollen tatsächlich innerhalb des Bereichs haben wir für uns entschieden in dem Medienbereich eben, dass wir rollenbasiert dann arbeiten.
Okay.
Es ist natürlich immer so eine Sache, dass dann viele Dinge ja auch nochmal nachgezogen werden müssen auf einer höheren organisatorischen Ebene. Als ich rausgegangen bin, gab es schon noch die Bezeichnungen. Also ich hatte meine Stellenbeschreibung war weiterhin Managerin.
Auf der Visitenkarte stand noch, genau.
Genau, stand noch Managerin. Ja. Gelebt habe ich aber das Rollenprinzip quasi. Ah, okay. Und klar muss man dann natürlich auch beachten, was es für rechtliche Vorgaben gibt. Geschäftsführung in der GmbH und so weiter.
Ja.
Und da dann eben auch ein Gleichgewicht zu finden. Und das Ziel war aber tatsächlich, und ist es auch, glaube ich, noch wirklich rollenbasiert zu arbeiten und eben das auf ein Minimum zu beschränken, was eben aus einer rechtlichen Vorgabe kommt und was dann natürlich auch optimalerweise nachgezogen werden muss. Wenn man es wirklich konsequent dann machen will in der gesamten Organisation, ist dann das eben auch in den HR-Prozessen und so weiter auch nachzuziehen.
Ja.
Auch da wieder kann man natürlich auch andersrum machen. In dem Fall waren wir erstmal sehr autark in diesem, innerhalb von unserem Bereich und haben damit gestartet. Und ja.
Super spannend. Du bist rausgegangen und die Reise ist noch nicht zu Ende. Ne? Das heißt, da passieren noch Dinge. Hast aber unheimlich wertvolle Erfahrungen machen dürfen, die dich jetzt auch in dem, was du tust, wahrscheinlich prägen und dir leitend sein werden vielleicht, ne? Weil du diese neue Art der Zusammenarbeit erlebt hast und wie man visionsbasiert einfach gemeinsam im Team zusammenarbeitet. Deswegen die Frage natürlich, wo geht's jetzt für dich hin? Das hast du, glaube ich, am Anfang schon ein bisschen gesagt, aber was nimmst du da von dieser Erfahrung für dich mit? Hat es irgendwie Einfluss zum Beispiel auf das, was du freiberuflich tun möchtest? Möchtest du mit dieser Erfahrung der Holacracy irgendwie weiterarbeiten oder andere Teams unterstützen? Welche Ziele hast du vielleicht für dich?
Ja,
als Agile Coach.
Ich nehme wahnsinnig viel mit und ich glaube, mein Rucksack an Erfahrungen ist echt prall gefüllt worden in den letzten Jahren. Und in meiner, also vielleicht mal um so mit dem Thema Selbstständigkeit anzufangen, was mir vor allem dann klar geworden ist, als ich viele Abschiedsgespräche sozusagen dann auch geführt habe, dass der Austausch miteinander, dass das was ist, was den Menschen total wichtig ist und da auch drüber hinaus, über das, was man eben im Unternehmen hat, dass das eben ein wesentlicher Teil ist und auch dazu beiträgt, dass jeder Einzelne so seinen Weg auch ein Stück weit findet. Und das ist ein Thema, was ich gerne auf jeden Fall weiterführen möchte, in verschiedenen Austauschformaten da als Sparringspartner zur Verfügung zu stehen. Oder auch mit meinen Erfahrungen auch beratend und coachend zur Seite stehen zu können. Und das andere Thema ist eben, was ich mitnehme.
Darf ich da kurz einhaken? Also das ist so ein bisschen so Coaching, Begleitung der Selbstentwicklung vielleicht, die auch immer passiert bei so Transformationsprozessen. Das muss man einfach sagen. Ne? Also man kann ja die Organisation nicht in grundsätzlichen Strukturen ändern, ohne dass auch die Menschen irgendwie mitverändert werden. Und du möchtest da einfach auch Räume geben, ne, außerhalb der Organisation, für Erfahrungsgruppen, weiß ich nicht, für Menschen, die sich darüber austauschen können und die auch in ihrer persönlichen Transformation dann unterstützt werden, vielleicht.
Ja. Ja, genau. Und ich kann mir gut vorstellen, tatsächlich größere, also nicht nur im 1:1-Gespräch, sondern auch in der Gruppe zum Beispiel in Austausch zu kommen, weil ich eben auch so die Erfahrung gemacht habe, dass es sind ja nicht Dinge, die einen nur innerhalb des Unternehmens beschäftigen,
Ja.
sondern die wirken sich auch aus und die verschiedenen Perspektiven reinzubringen. Bei uns waren das jetzt verschiedene Bereiche, aber auch das war schon sehr diverse Gespräche, die da geführt wurden. Und wenn man dann eben auch mit anderen Unternehmen und so weiter in Kontakt kommt, immer mehr Themen da auch reinkommen und sich so das eigene Bild eben findet. Und wie du sagst, dieser Transformationsprozess in der Organisation macht ganz viel mit den Menschen
Ja.
auch. Und ich habe das ja auch an mir selbst gemerkt. Bin in den letzten Jahren wahnsinnig gewachsen in dem
Ja.
Unternehmen, bin da auch für alle Erfahrungen, die ich machen durfte, so, so dankbar und möchte da einfach auch viel teilen. Und wenn es damit anfängt, mit sowas wie
Ja.
Selbstmanagement und Zeitmanagement auch solche Themen, das auch einfach weitergeben zu können. Genau, und mein zweites Thema ist ja die Festanstellung, in die ich
Ja.
auch wieder gehen werde. Wie gesagt, in der Beratung, da war mir sehr wichtig, nochmal einen Perspektivwechsel zu machen. Ich habe es jetzt als interner Agile Coach
Ah
kennengelernt
ja.
zu den Transformationen und möchte jetzt einfach da auch extern nochmal mit
Ja.
reingehen. Und klar, da nehme ich auch viele Erfahrungen mit, auch Fehler, die wir gemacht haben. Das muss man ja auch sagen. Also wir haben jetzt viel über die guten Seiten geredet, aber natürlich gibt es auch negative Erfahrungen. Aber nur an denen wächst man auch und lernt auch, ja, in welche Richtung es noch gehen kann oder ja. Und mein Kernpunkt, und das ist auch was ich gerne allen mitgeben möchte und die sich mit diesen Themen Transformation beschäftigen, ist das Thema Kommunikation, wie wichtig das einfach ist. Und ist jetzt vielleicht auch so in dem angeklungen, was ich davor schon gesagt habe, mit den Menschen in Austausch zu gehen und den Menschen zuzuhören und auch verstehen zu wollen, was, wo kommen Ängste her, wo kommen Widerstände her, weil die haben Gründe.
Ja.
Und dann auch zu gucken, wie können wir halt damit auch umgehen und können wir dann auch vielleicht was Gutes draus machen und bewahrt uns das vielleicht auch vor großen Fehlern. Und zum einen, und das eben Kommunikation auch nicht immer nur zu verstehen ich muss Dinge hinausposaunen, sondern eben auch diesen stilleren Part
Ja.
einzunehmen und einfach zuzuhören. Und wenn es dann aber auch darum geht, die Dinge rauszukommunizieren und darüber zu sprechen, auch wiederum mit zu bedenken, aus welchen unterschiedlichen, welchen unterschiedlichen Sozialisationen die
Ja.
Menschen eben kommen. Weil nur weil ich das verstanden habe, was ich jetzt
Ja.
da geschrieben habe, heißt es das nicht, dass es alle verstanden haben.
Ja.
Und da einfach auch verschiedene Ebenen einzunehmen und zu versuchen, diese Perspektiven einzunehmen und die Leute einfach mitzunehmen. Und nur weil ich einmal das irgendwie in einem Mailverteiler an alle geschickt habe, heißt das nicht, dass dann alle das auch zum einen gelesen, aber auch wirklich
Verstanden.
verstanden haben. Und da dann auch damit umzugehen und wenn ich dann feststelle, dass eben da noch Lücken sind, zu gucken, wie können wir die eben füllen, was braucht es dafür noch für weitere Formate. Und eben, ja, vor allem halt dabei auch wiederum in den Austausch miteinander zu gehen und nicht nur rauszuposaunen und dann zu erwarten, dass die Menschen das annehmen und umsetzen.
Ja, schöne Erwartungshaltung immer. Super, jetzt bist du schon perfekt in die letzte Frage reingestiegen, reingesmoothed sozusagen, die ich immer stelle meinen Podcast-Gästen, nämlich, was kann man von dir lernen, von deinen Erfahrungen, und was würdest du anderen HR-Coaches, Transformationsbegleiterinnen mitgeben auf den Weg? Und du hast gerade gesagt, so die Kommunikation ist für dich das Wichtigste. Ich fasse es nochmal zusammen. Zuzuhören, tiefer zu gehen vielleicht, je nachdem, wie derjenige das zulässt, aber einfach zu schauen, wo kommen Ängste her, wo kommen Widerstände her, was steckt genau dahinter. Zuzuhören und gemeinsam zu schauen, wie können wir damit umgehen, ne? Wie können wir vielleicht auch verschiedene Sozialisierungserfahrungen, die jeder so hat, als Chance nutzen. Und das Zweite, was du gesagt hast, war interne Kommunikation. Auch dort gelesen ist nicht gehört oder wie auch immer, gibt es, glaube ich, irgendwie so einen Spruch oder verstanden. Ich glaube, gelesen ist nicht verstanden. Also auch dort immer wieder zu hinterfragen, ist die Kommunikation, die wir machen, die Art und Weise oder die Inhalte, passt es? Ist es auch wirklich angekommen oder brauchen wir mehr? Brauchen wir andere Formate, weitere Formate? Ja, das lasse ich mal so stehen. Das finde ich gut. Hast du noch sonst irgendwie Tipps, wo du sagst, gerade als aus deiner Rolle dort, das hast du als wertvoll empfunden oder da hast du irgendwie gemerkt, dass da noch Bedürfnisse sind oder Bedarfe, an die du gar nicht gedacht hast bei der Veränderungsbegleitung?
Nee, aber also fällt mir jetzt tatsächlich nichts ad hoc ein, wo ich sage, das hat mich jetzt überrascht, an was für Bedarfe da sind, aber auch nochmal an diejenigen, die wirklich die Transformation begleiten und die als Agile Coach oder wie auch immer die Rolle dann heißt, die wenigsten von uns, also wie ich vorhin gesagt habe, ich habe vom Thema Agilität noch nichts gehört, als ich meinen ersten Job angefangen habe. Und auch zu schauen, wo kommt man her und was kann man davon auch mitnehmen in diesen Bereich rein. Also bei mir ist es jetzt gerade, und es schließt sich dann noch der Kreis zu dem, was ich davor gesagt habe, ich komme aus dem Medien- und Kommunikationsbereich und das ist einfach was mir wahnsinnig wichtig ist. Und das ist was ich dadurch dann gut mit einfließen lassen kann. Und da einfach auch zu schauen, wo komme ich her und wie kann ich diese Themen, wo ich herkomme, damit einfließen zu lassen und auch so ein Stück weit zu gucken, wo sind die Stärken, weil nicht jeder kann die Themen gleich angehen. Und gerade wenn man, also wir waren eben ein Team aus
Genau.
verschiedenen Agile Coaches,
Ja.
dann auch zu gucken, wer hat welche Stärken
Ja.
und das dann untereinander auch, also auch da dieses Prinzip eben zu leben und sich dann eben aufzuteilen. Und jemand, der da Spaß dran hat und das auch gut kann, vorne zu stehen und irgendwie auf der Bühne zu stehen oder einen Workshop zu
Ja.
leiten, das dann auch den Leuten zu überlassen und denjenigen, denen es eher leicht fällt, vielleicht im Hintergrund oder im 1
Ja.
zu 1 zu sprechen, dann auch da reinzugehen. Weil wir sind einfach da am besten, wo wir unsere Stärken haben und können das dann auch einfach da nutzen, um die Menschen bestmöglich dann auch abzuholen.
Genau, der eine ist vielleicht der Framework-Experte, der sich mit allen agilen Modellen auskennt. Ja, du bist eher diejenige, die viel Erfahrung im Bereich Medien und Kommunikation mitgebracht hat. Ne? Also wie man gut kommuniziert, wie man vielleicht Inhalte gut aufbereitet, dass sie verstanden werden. Ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig. Also vielleicht der Tipp, der für mich da rauszuhören ist, ist so, stellt euer Transformationsteam möglichst divers zusammen, um verschiedene Kompetenzen, Erfahrungen nutzen zu können, die wertvoll sind.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr schön, cool. Ja, gibt es sonst noch was, was du sagen möchtest oder passt es so für dich?
Nee, vielen Dank. Also für mich war das ein sehr umfassendes Gespräch, mein erster Podcast und ja, ich glaube, wir haben viele Themen gestreift. Natürlich kann man in alle möglichen Dinge noch mal viel, viel tiefer reingehen und auch eigene Podcast-Folgen draus machen. Und da gibt es so, so viel bei dem Thema. Aber ich glaube, wir haben heute einen ganz guten Rundumschlag gemacht. Und das so spannende Thema auch mal ja, von der Seite beleuchtet. Und ich glaube, das passt so für mich.
Super, vielen Dank. Ja, ich wünsche dir alles Gute für das, was kommt, für deinen neuen Weg ab September. Ich werde natürlich weiter über die Social Media Profile deinen Weg verfolgen und bin ganz gespannt, was du so treibst, was du so tust, auch was du freiberuflich dann vorantreibst. Cool. Danke für deine Zeit, Inka, und dass du da warst. Dankeschön.
Vielen Dank.
Tschüss.